willkommen am 2. März um 18.13 Uhr bei wunderschönstem Wetter. Meine ganzen Arbeitskollegen und Kolleginnen sind super neidisch, weil nirgendwo in ganz Europa ist es gerade so toll wie in Deutschland, was das Wetter angeht. Und selbst in Athen sagte die Kollegin, was, wieso ist es bei euch wärmer als
und da war krass, ich ganz war mir gar nicht klar.
Ja, mir auch ehrlich gesagt nicht. Und in Italien sind es gerade wie 4 Grad und so. Und dann bin ich echt froh um T-Shirt-Wetter. Heute Mittag war ich einfach joggen mit einer kurzen Hose und T-Shirt. Gar kein Problem, easy peasy. Und es war wunderschön. Und ich freue mich.
Geil.
Die Stimmung hebt sich, die Tage werden länger. Alles bewegt sich, wie in dieser Doku, die wir damals im Bio geguckt haben. Auf einmal die Ameisen, die Bienen.
Also.
Ungefähr so.
Ja. Ja, ich saß auch erstmals auf dem Balkon und ich habe richtig geschwitzt. Fand ich richtig witzig. So, und ich dachte, wenn das bei uns schon so ist, dann ist es bestimmt in Griechenland jetzt schon heiß und so. Aber ja, spannend, dass das scheinbar nicht so ist irgendwie. Ja. Vielleicht würde man dem Braten auch nicht trauen. Gefühlt ist für mich jetzt gerade so Sommeranfang, aber wir haben ja auch erst Anfang März. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das sich jetzt so durchzieht.
Ich hoffe schon, denn ich habe heute Morgen, wie so ein Tweet gelesen, da war ich witzig. War das Gaspreis traded wie Kryptos, wie so eine Kryptowährung? So einfach so 50% Spike, so heute Morgen.
Ja.
Natürlich nicht aus gutem Anlass, wollen wir gar nicht drüber reden, aber ja. Vielleicht ist es gut, wenn es warm bleibt.
Vielleicht ist es ganz gut.
Das fand ich aber ganz witzig. Sorry, war jetzt ein
bisschen random. Nein, gar kein Ding. Ich fand das auch witzig, weil ich habe das gestern, habe ich so ein Interview von Reiche gesehen und also unserer.
Das ist die Frau von der Linken.
Ne? Wirtschaftsministerin.
Ah, nee. Wie heißen die nochmal?
Nicht Reichineck, nicht Heidi Reichineck, okay. Sondern
Reiche.
Die ist doch Wirtschaftsministerin, oder? Bin ich doof?
Mhm.
Ich glaube.
Ja, doch.
Genau. Und die meinte aber auf jeden Fall, dass wir, glaube ich, ziemlich wenig Öl und Gas aus der Region quasi kriegen, sondern irgendwie LNG gar nicht. Das kommt eigentlich aus Amerika und so. Und Öl irgendwie auch nur so 10%, wenn überhaupt und so. Deswegen, für Deutschland scheint es wohl entspannt zu bleiben, egal was kommt, so ein bisschen, außer dass man natürlich trotzdem abhängig ist von den Preisen, die halt volatil ohne Ende sind, aber ich glaube, so Engpässe sollten wohl irgendwie nicht sein, vor allem, weil es auch Sommer wird, wie du sagst, ist halt irgendwie ganz okay wahrscheinlich noch irgendwie
zu verkraften. Ja, und wie gesagt, wenn dann wahrscheinlich eher teurer und nicht gar nicht. Hoffentlich.
Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich habe mir das alles nicht angeguckt. Ich habe nur auch so Bilder gesehen mit schon am Wochenende so, oh, Aktienmarkt goes boom, wenn Trump, und dann nee, und dann Nvidia, und dann was ist mit Rheinmetall und was ist da und bam, boom und so. Es ist ja wirklich gerade so, jeden Tag kommt quasi Tweet in die andere Richtung, was mit dem Markt jetzt passieren wird, mit allen Märkten gefühlt. Deswegen bin ich da nicht so ganz auf dem neuesten Stand, was da gerade so passiert. Aber ich glaube, es macht auch keinen Sinn, einfach da gerade täglich irgendwie reinzugucken.
Außer du tradest natürlich dann, außer, ja. Aber ansonsten
absolut. Dann ist es wahrscheinlich, kannst du jetzt Vollzeit, also jetzt eh schon voll beruflich das quasi machen, Vollzeit.
Du kannst ja Vollzeitgeld verbrennen.
Ja, genau.
Wie wirst du am schnellsten Milliardär, einem Millionär mit dem Trading? Das ist ganz einfach, du fängst mit einer Milliarde an und weiter in 4 Wochen hast du dann noch eine Million. Junge, ey, das ist, man merkt, mein Geisteszustand um die Uhrzeit ist echt nicht mehr so der geilste. Aber hey,
meine auch.
Lass uns über schwierige Kost reden.
Absolut, ich wollte direkt starten mit dir und wollte sagen, ich bin Allergiker mittlerweile geworden, scheinbar. Meine Augen haben einfach gerade getränt, als ich auf dem Balkon saß. Super nervig. Ich dachte mir so,
was soll die Scheiße? Wieso wird man Allergiker?
Also, ja, weil du ja klar, immer überreizt werden kannst. Es ist ja nichts Genetisches. Es ist ja einfach, dein Immunsystem reagiert halt scheiße auf irgendwelche unnötigen Sachen.
Ja.
Reagiert ja einfach über auf irgendwas.
Also wieso verändert sich das Immunsystem in der Hinsicht? Ist es einfach nur zu viel Reiz ausgelöst und dann wird es irgendwie hypersensitiv? Oder gibt es da irgendeine smarte Erklärung? Oder?
Zufall. Ehrlicherweise vermute ich, das ist einfach Zufall. Also man sagt ja so, ne, mit irgendwie 30, 35, irgendwie stellt sich nochmal hormonell irgendwas um, ob es jetzt damit zu tun hat, keine Ahnung. Aber ich vermute eher, dass das so einfach Pech sein kann. Das bahnt sich ja bei mir schon ein bisschen seit 3-4 Jahren irgendwie scheinbar so ein bisschen an, dass ich jetzt so ein bisschen hatte. Und ich bin mal gespannt. Also es war noch vollkommen in Ordnung, aber ich habe so gemerkt, warum läuft meine Nase gerade? Ich bin doch gar nicht krank. Und dann dachte ich so, ah ja. Alle Leute erzählen seit der Woche, dass die Pollen fliegen und vielleicht ist das bei mir jetzt auch. Und weiter, ich möchte gerade jammern, deswegen, das ist Punkt 1, ich werde Allergiker. Zweitens, ich schlafe seit einer Woche bis 4 Uhr morgens und wache dann einfach auf und kann nicht mehr pennen, weil wir zwei verschiedene Topper in unserem fucking kleinen Bad stehen haben und einen auf unserem Bett liegen haben. So fucking Matratzendinger, weißt du? Weil unsere alte durchgelegen war. Wir, wie so gute Deutsche, dachten, naja gut, nach so 8 Jahren kann man dann eben auch mal eine neue Matratze, einen neuen Topper kaufen, sollte man tun. Sonst liegt man da in so einer Kuhle. Ja, und was macht man dann? Man bestellt mal einen Topper. So, dann ist der erste zu weich für mich, zu hart für Chiara oder whatever. Und dann, long story short, scheißegal, verschiedene Topper durchgetestet. Dann festgestellt, ah ja, die stehen ja hier. Da müssen die erstmal einem was zurückschicken, also was zuschicken, wo man die irgendwie verpacken kann. Dann muss irgendwann eine Spedition kommen. Chiara hat sich letzten Freitag freigenommen, damit die Spedition kommen kann. Zwischen, okay. Was hast du mir gerade gezeigt?
Ach, einfach so ein Riesenkissen, so, was also auch Kissen zurück muss. Also, same story. Ja. Also, erzähl was.
Ja. Ja, ich wollte sagen, ich fühl mit dir. Die fucking Spedition sagt dann, ja, wir kommen am Freitag vorbei, zwischen 8 und 17 Uhr. Und man ist so, ja, also, ich bin schon Lehrer und ich habe schon weirde Arbeitszeiten und kann halt schon irgendwie um 1 theoretisch da sein. Aber ich kann halt nicht um 7 da sein, ja, also um 8 da sein. So, Chiara hat sich freigenommen. Und was passiert? Die kommen einfach nicht und rufen nicht an. So, dann Chiara ruft heute an und sagt so, ja, wie war es eigentlich mit Freitag? Ja, unsere Lenkzeiten waren voll, also waren durch. Und dann war sie so, ja, das kann ja jeder verstehen, wenn der LKW-Fahrer nicht mehr fahren darf, whatever. Aber wie wäre es mit einem Anruf, mit Bescheid sagen, mit irgendwas oder fucking besserer Planung? Dann plant halt in die Strecke halt auch nur so viel rein, wie geht. Weil Leute, ihr gebt schon, also ich bin der Letzte, der im Zweifel so einer Branche, die wahrscheinlich nicht die geilsten Arbeitsbedingungen hat, da jetzt große Vorwürfe macht. Aber das muss man ja planen können, weil wenn man schon so Zeiten angibt zwischen 8 und fucking 17 Uhr, dann kann es ja nicht sein, also, dass man die ganze Zeit da ist und dann kommt quasi nichts. Und also allein schon, dass man das so vorgibt, finde ich so crazy, dass man nicht sagen kann, sobald die ihre Route geplant haben, weil die dann wissen, okay, weil da kommt ja wahrscheinlich nichts Spontanes rein, würde ich jetzt mir vorstellen. So, und dann haben die ihre Route geplant und dann wissen die ja, okay, wenn wir so fahren, wie bei der DHL-App oder so, wo du dann jetzt irgendwie sehen kannst, okay, der ist noch 5 Stopp entfernt oder so, dass du halt sagen kannst, okay, du bist Position 4 auf der Liste, wir fahren um 8 los, wenn alles gut geht, sind wir um 9:30 bei dir. Aber Standardabweichung plus minus eine Stunde, wäre ja völlig fein oder so, ne, wegen Verkehr und irgendwas. Aber so gar nichts und dann zwischen 8 und 17 Uhr einfach abfuck. Und dann weiß man ja, okay, was ist jetzt? Und jetzt haben wir heute angerufen, jetzt haben wir denen gesagt, dass sie halt jetzt nur noch Mittwoch vorbeikommen können zwischen 9:30 und 11:30, weil dann muss ich in die Schule. Ich habe ja mittwochs immer so ein bisschen später Schule. Und dann haben sie gesagt, sie versuchen das mal.
Cool, danke für
das. Das ist die Aussage. Gucken wir jetzt mal, was passiert. Und das ist erst Topper 1. Der zweite steht noch da, da müssen wir erst eine Verpackung wieder zugeschickt bekommen, um den einzupacken, damit der quasi weggeschickt werden kann. Weil die müssen dann immer in so eine Folie eingepackt werden, damit die halt wahrscheinlich Hygiene so wieder gut gepackt werden. Verstehe ich auch alles. Wir haben auf jeden Fall jetzt gecancelt und sagen, okay, wir fahren morgen in so einen fucking Matratzenladen. Weil beim ersten Mal das super funktioniert, Matratze, also Topper bestellt, hat alles geklappt. Wir waren wieder naiv und blind und haben gedacht, wir machen das wieder so. Es war diesmal eine Katastrophe und jetzt stehen diese Dinger da rum und man hat so eine dauernde To-Do und dann muss man immer überlegen in der Woche, wo kann man das reinschieben und so. Ja. Und man denkt, ey, ich habe andere Dinge in meinem Kopf als, wie kann ich das terminlich koordinieren? Und denkt man, ja, es sind halt irgendwie absolute First-World-Problems. Ich habe zu viele Topper bestellt und die müssen wieder zurück. Aber es nervt.
Verständlich, ja, 100%.
Ja, das, genau. Und Chiaras tolle Hausstauballergie. Jetzt haben wir so geile Milben-Casings. Das ist jetzt quasi unsere Topper. Das Kissen, die Matratze ist jetzt so eingecased.
Ja, ja.
Wie bei so einem Hotel quasi. Das fühlt sich auf einmal die Decke nicht mehr genauso an. Die sitzt einfach so fester. Ja. Alles ist irgendwie anders. Und deswegen ist das Bett jetzt so uncool. Also, es geht so. Also, man gewöhnt sich, glaube ich, ehrlicherweise relativ schnell dran. Aber ich merke, dass ich darauf reagiere mit, ja, ich stehe halt einfach um 4 Uhr wache ich auf und bin dann halt abends um 7:30 müde gefühlt. Und denk so,
jetzt haben wir noch eine Stunde.
Das ist irgendwie ein komischer Rhythmus. Ja, den mag ich irgendwie nicht. Also ich komme ja ganz gut mit wenig Schlaf zurecht. Aber irgendwie ist das ein bisschen zu sehr verschoben für meine Verhältnisse irgendwie. Ja, ja. Deswegen hoffe ich mal, dass sich das wieder irgendwann legt. Und Punkt 3. Meine Schülerinnen und Schüler nerven mich gerade. Es ist richtiger Abfuck. Meine EF zum Beispiel schreibt morgen Klausur. Also meine EF gegenüber. Und dann habe ich, also heute war die Hälfte des Kurses da, wir sind irgendwie so, sagen wir mal, 18 Leute Heute waren 9 da, so grob. Und dann war so, ne, heute ist ein bisschen letzte Stunde für die Klausur, Fragen zur Klausur stellen, Vorbereitung und so weiter und so fort. Alle gucken einen an, keine Fragen, sagen sie. Und dann geht man so rum und dann kommen so Fragen wie, ja, aber was für ein Thema schreiben wir morgen nochmal? So, ah ja. Gut. So, und man ist so, ja, ich bereite das jetzt hier für euch vor, damit ihr irgendwie Fragen stellen könnt. Ihr müsst quasi nichts machen, ich nehme euch alles ab. Und dann gucken sie einen mit großen Gesichtern an und dann im Zwiegespräch kommen dann auf einmal so Sachen wie, ja, so und so. Und im Unterricht reden sie aber nicht. Und man ist so, es sind gute, nette Leute. Aber so macht es irgendwie keinen Spaß. Und dann macht auch so Unterricht keinen Spaß, wenn man dann denkt, man tanzt vor so einer nicht reagierenden Meute rum und dann ist es irgendwie demotivierend und deswegen
klar,
nerviger
klar.
Tag, blöder Wochenstart, aber alles auch relativ harmlos, ehrlicherweise. Also, ja, aber ja. Es nervt ein bisschen.
Ich verstehe das, ja. Ich habe jetzt einen Wäschetrockner, oder wir haben jetzt einen Wäschetrockner.
Geil! Und
das ist voll geil. Ich lieb's.
Was denn, Wäschetrockner? Also
einfach so einen normalen, einfach so eine Waschmaschine, also so ein Trockner quasi. Der, also wie, sieht aus wie eine Waschmaschine, nur halt Trockner.
Ja, ja, du hattest quasi, also, ihr hattet keine 2-in-1-Maschine vorher oder so.
Ja, ja, Ewigkeiten her hatte ich mal so ein Ding, aber.
Weil ich dachte, ich erinnere mich daran, dass du sowas hättest. Okay.
Das ist halt richtig geil.
Ja.
Ja, ich lieb's.
So, los, pitch es mir. Will ich sowas auch haben?
Also erstmal, ich habe ich muss dazu sagen,
Kontrast zur letzten Folge. Letzte Folge, eine Stunde lang über Apps gequatscht und jetzt kommen wir zu den wichtigen Themen.
Ich bin so richtig, richtig vielseitig, so als ja. Kerl. Also ich habe so verschiedene Facetten. Nee, aber das Problem, was wir schon immer hatten, war halt, wir haben halt einen einen Wäscheständer. Mhm. Und gerade im Winter war man halt immer, die Wäsche halt im Waschkeller getrocknet. So. Mhm. Und das dauert halt einfach Tage, so je nachdem, wie die Luftfeuchtigkeit ist, die Temperatur dauert.
Ist das im Keller so? Okay. Mhm.
Und entsprechend musstest du halt immer so ein bisschen so planen. Also musst du mal sagen, okay, wenn du jetzt Bettwäsche machst, ne, die kann dann da hängen, mhm. die braucht aber 3 Tage, musst du gucken, hast du genug Socken, hast du genug Unterwäsche, so damit das alles, damit du halt genug Klamotten hast und so weiter, damit das alles sich irgendwie so ausgeht. So. Mhm. Und das war mal verletzend, weil du immer so 3 Tage vorausdenken musstest und so. Mhm. Und jetzt ist es einfach super praktisch, weil du weißt, ich kann ihn einfach waschen und dann kommt es in den Trockner. Also gerade so Handtücher, Bettwäsche, Socken, was weiß ich. Und dann ist es einfach so später am Tag fertig. Und du musst nicht mehr so planen, sondern kannst jetzt einfach mhm. ganz spontan, also der ganze Waschzyklus ist jetzt so easy auf einmal. Mhm. Weil du hast, also wie du vorhin meintest, da musst du gucken, wann kommt die Spedition und bla. Und genau dieses Vorausdenken, dieses Vorausplanen ist jetzt einfach komplett fort. Und das dafür, allein dafür hat sich schon gelohnt. Und, das haben wir mal alle gesagt, ich hab's nie geglaubt, aber so Handtücher aus dem Trockner sind einfach so
flauschiger.
Flauschig weich. Oh, und ich habe mir so vorher so mit so Schmörgelpapier ins Gesicht abgerieben. Ich fand's okay, ich hatte nie ein Problem damit. Ab jetzt, wenn du den Kontrast kennst, das ist wie, als würdest du aus dem Hostel ins 5-Sterne-Hotel gehen und auf einmal hast du so Bettwäsche, die nicht reibt. So und das ist einfach geil.
Das macht es jetzt natürlich nochmal, also das überzeugt mich. Der Punkt davor, ja.
Ganz kurz, ich habe eine Theorie und zwar, ich glaube, Thema Nase und so weiter. Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen so milden Hausstaub, vielleicht irgendwas. Aber dadurch, dass wir jetzt den Trockner haben, ist meine Theorie, dass einfach
so
viel abstirbt beim Trocknen. Also wenn du so 90 Grad wäschst und danach nochmal trocknest, bam, das ist so steril des Todes. Und ich glaube auch, dadurch, dass man das jetzt einfach so easy planen kann, kannst du es einfach häufiger machen. Und ich glaube, dann kannst du so ein viel sterileres Umfeld kreieren, was halt voll geil ist, weil ich morgens jetzt aufwache und meine Nase ist nicht mehr zu. Das könnte natürlich auch an dem Wetter hängen, so 1000 Faktoren, aber.
Ja, man weiß es nicht, aber das stinkt ja so ein bisschen danach. Ja.
Ist bestimmt der Trockner.
Ja, voll geil. Weil, also ich kenne dieses Prinzip nicht mit, also habt ihr es extra im Waschkeller immer gemacht, weil ihr keinen Bock habt, das in der Wohnung rumstehen zu haben einfach?
Ja, genau. Einfach, weil das hast du irgendwo in irgendeinem Zimmer hast du immer ein Ding stehen und so.
Im Sommer hast du auf dem
Balkon, das ist easy peasy, aber so unter, und also im Winter und da unten ist der Platz. So.
Deswegen. Ja, aber ich verstehe schon, so blöd es klingt. Das ist ja was anderes, ob du jetzt hier bei uns ins kleine Bad gehst und die Waschmaschine anmachst oder ob du in den Keller gehst. Also, yes, das klingt so dumm, aber es ist totaler Quatsch. Aber irgendwie diese 30 Sekunden, nicht mal wahrscheinlich, machen es irgendwie zu einem anderen Akt, als wenn man das nicht machen würde.
Ja.
Und du siehst die Wäsche, du weißt dann, wann sie trocken ist, du musst nicht in den Keller gehen, um zu fühlen, ob sie trocken ist und so ein Kram. Deswegen verstehe ich. Und stehen die jetzt bei euch so cool übereinander oder wie macht ihr das jetzt so?
Nebeneinander gepasst. Weil es irgendwie so, ich weiß nicht, also in meinem Kopf ist das irgendwie einfach, ich schlafe besser, wenn ich weiß,
ich hätte da auch Angst,
da wackelt dann nicht so. Ich weiß, schon meine Eltern haben das so übereinander, auch so geil befestigt und so, da passiert auch nichts, das ist alles safe, aber.
Geil, ist das so,
im Leben.
Wir sind so trockener heutzutage, hast du dann so eine App auch oben, dass du weißt, wenn es fertig ist und so?
Theoretisch schon. Aber Kadabra, zu viel Beton zwischen, das heißt gar nichts mit App und unten ist auch kein WLAN. Also wenn man irgendwann im Haus ist und dann so einen Repeater reinstellen kann, alles cool, aber unten ist
auch kein WLAN. Ist ja auch scheißegal. Ich habe mich nur interessiert, ob da mittlerweile auch Crazy Tech wahrscheinlich drin ist.
Ja, ja. Alles IoT, Smart, 50.000 Apps, die nicht miteinander reden, voll geil.
So, wenn der Trockner fertig ist, geht die Kaffeemaschine an, wenn du das willst und so weiter und so fort.
Wobei ich extra beides, also ich hatte eine Samsung-Waschmaschine, was ein bisschen komisch ist zu sagen, glaube ich so, weil alle haben irgendwie so deutsche Waschmaschinen oder halt die chinesischen. Es gibt irgendwie, Samsung ist so eine Kategorie, die nicht so richtig funktioniert, aber ich habe damals, also die Waschmaschine.
Die schwarze ist das, oder?
Ja, genau. War mir wichtig, dass die halt so cool aussieht.
Deswegen ich erinnere mich.
So, das Transit schwarz-grau. Und den Trockner haben wir jetzt auch im selben Farbton gekauft, damit das auch matcht. Und deswegen auch von Samsung, weil das ist halt.
Der Keller dankt.
Prioritäten. Aber ist geil, kann ich mir empfehlen.
Ja, geil. Das ist wirklich Hammer. Ich habe mir. Also, ich habe sonst da jetzt mit nichts Haushaltsmäßiges leider mehr beizutragen, aber ich habe mir hier so ein Zitat 15 heute.
Minuten lang alle gelangweilt ist.
Ich habe mir zwei Sachen heute einmal aufgeschrieben. Also, vielleicht, ich habe Bock, willst du einmal ganz kurz, ich kann das heute auf 5 Minuten begrenzen oder so, was ist die letzte Woche passiert in ein Tag in AI, Luin, Claude Welt ist 50 Jahre in Echtzeit.
Achso, ja.
Was gibt's Neues?
Eine App, nicht so viel. Ich habe die jetzt wieder gratis gestellt und hoffe aufs Beste. Und was einzige, glaube ich, Nennenswerte ist in AI-Net, ist, dass witzigerweise jetzt letzte Woche gab es so viele neue so unter AIs, die so vorgestellt wurden. Also Claude hat zum Beispiel gesagt, wir haben jetzt Claude for hier für Recht, also hier für
Law.
So Claude Law. Law. Dann gibt es Claude for Accounting oder so Claude for Dingsbums, so gefühlt. Und was halt passiert ist, so an den Märkten hast du halt so gesehen, oh, es gibt jetzt Claude für Cybersecurity. Die ganzen Unternehmen, die im Cybersecurity-Sektor alle einfach so einen Tag einmal schön gedippt, so 10%. Da merkst du, wie viel so. Das Einzige, was ich daraus
gezogen habe, ist, dass. Da dran?
Unter anderem, also so ein bisschen, das ist relativ viel Unsicherheit aktuell so im Markt, was diese ganzen
Tech-Szenen
angeht. Weil,
Nur was ich mitbekommen habe, war dieses OpenAI-Deal mit US-Military-Gedöns, so ein bisschen.
Ja.
Und Claude, die gesagt haben, wir wollen das nicht machen, aber gleichzeitig haben sie irgendwie ihre Cybersecurity gelockert, also irgendwie ihre Grundsätze so ein bisschen nach dem Motto, okay, wir verpflichten uns nicht mehr, das und das zu machen, so ein bisschen. Ich dachte, deswegen wäre so ein bisschen
also getippt. Das ist so ein bisschen das, wofür, also an wen verkaufen sie, wo sie gesagt haben, wir wollen zum Beispiel nicht an das Department of War verkaufen, weil das ist halt nicht unser, oder halt nicht für bestimmte Anwendungsfälle. Aber das Thema Cybersecurity, was ich meinte, war eher im Hinblick darauf, dass du sagst, hier Claude, guck dir meine App an, dann guck dir mein System an und mach dafür
ein
Cybersecurity Audit und guck, ob meine App sicher ist. Und da sind Unternehmen, die halt in dem Segment tätig sind, alle so ein bisschen gedippt. Und es war das gleiche Spiel so, oh Gott, jetzt machen die jetzt auch noch diese Branche platt. So, und da war so ein bisschen so dieses Meme, so wo dieser Sensenmann so von Tür zu Tür geht und so, jetzt nichts. Was einfach, also was nicht wahr ist zwangsläufig, aber halt einfach so die Unsicherheit zeigt, weil niemand halt abschätzen kann, so okay, was wird in 3 Monaten für eine Version rauskommen und wie ernst ist es dann halt um diese Firmen. Und das ist so ein bisschen das, was ich so rausgenommen habe aus der letzten Woche.
Ja, aber das ist ja, wie was du eben am Anfang gesagt hast, mit dem Ölmarkt und so weiter. Noch spürt da bestimmt keiner die Auswirkungen sozusagen jetzt an Tag 2. Aber trotzdem reagiert der Markt halt darauf, was potenziell irgendwie vielleicht sein kann bald. Ne? Das ist ja genau da im Prinzip ähnliches Prinzip. Okay. Ja, ansonsten habe ich mir ein Zitat aufgeschrieben.
Oh Gott.
Denk dran, ich bin heute nicht gut drauf. Sei lieb zu mir. Nein, Quatsch. Ich fand's witzig, weil ich habe eben das Zitat nur gelesen, weil ich so ein bisschen Live-Ticker verfolgt habe gestern und heute. So mit
Thema Iran-Gedöns.
Ja, genau. Okay. Genau, so ein bisschen Iran-Gedöns. Und habe ein Zitat von Macron gelesen und das fand ich irgendwie interessant und dachte, das wäre ein Aufhänger. Ja, ich hab's
gesagt. Was? Jetzt diese legendäre Rede von Macron, wo er so eine Sonnenbrille auf hat, weil er ein blaues Auge hat und dann immer so gesagt hat, for sure.
Ja.
Das war einfach so witzig, weil da so jemand so ein Lied rausgemacht hat, weil er immer so, also einfach so ein Beat hinterlegt hat, for sure.
Geil. Egal, zweites Thema für heute habe ich aufgeschrieben. Social Media und so. Können wir gut, ne? Vorteile, coole Verwurstung von Songs. Ich habe jetzt, pass auf, das Zitat, ich fand es irgendwie, ja. Wer frei sein will, muss gefürchtet sein. Wer gefürchtet sein will, muss stark sein. Das war das Zitat, das heute aus Frankreich kam. Willst du Kontext raten oder soll ich Kontext sagen? Also Kontext ist klar, aber ja, also konkreter
vielleicht? Meine These wäre, das kam, war aus einer Rede von Macron, der gesagt hat, Frankreich macht jetzt mit. So, wir supporten das. Und das war die Begründung so ein bisschen oder die Meta-Begründung.
Ja, fast, nee, es war nicht mal so, wir machen mit, sondern es war, also ja, irgendwie Deutschland, Frankreich und England haben ja irgendwie so gesagt, so, wir kämpfen im Verteidigungsfall oder so. Also es war so ein bisschen verschwurbelte Aussage für, ja, wir werden natürlich niemanden dahin schicken und so weiter und so fort, ja, aber wenn es irgendwie, wir werden uns verteidigen, whatever. Aber nee, es war im Sinne von, ja, wir stocken jetzt einfach die wir machen mehr Atombomben.
Ach so, okay.
So, Macron hat einfach gesagt, ja, we double up the Atombomben und wir sagen übrigens niemandem mehr, wie viel wir haben, weil wer frei sein will, muss gefürchtet sein, wer gefürchtet sein will, muss stark sein. Deswegen werden jetzt nicht mehr veröffentlicht von Frankreich, wie viele Atombomben sie haben, aber sie werden krass
aufrüsten. Ist das nicht gegen irgend so eins von diesen Abkommen, die diese Atommächte drin haben, sondern wir sagen euch, wie viele wir haben und...
Das habe ich mich auch gefragt. Ich hatte es so gelesen.
Die sind ausgelaufen vor kurzem.
So, sind wir in dieser Zeit, ja. So, das war so ein Ankommen mit, ja, wenn Iran nicht mehr mitmacht, dann macht es alles keinen Sinn mehr. Also machen wir jetzt alles, was wir wollen. So.
Ich glaube, es gab tatsächlich, glaube ich, vor ein paar Jahren welche zwischen USA und Russland. Die sind ausgelaufen, also die hat man nicht verlängert. Ah. Und vielleicht ist in dem Zuge halt einfach so nach dem Motto, ja gut, jetzt ist es auch egal.
Vielleicht stand es auch da so nie drin.
Sagt keine nicht, Ahnung. Wie viele, ja. Iran nicht. Warum sollten wir?
Ja, genau, das fand ich nämlich, aber ich fand es irgendwie krass, so, dass das so aus Frankreich und so kommt, weil ich so da, also es ist nicht so verwunderlich, aber irgendwie fand ich das dann so, es kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts, weil du die ganze Zeit so siehst, ja, Iran, Amerika, Russland, irgendwie, keine Ahnung, in dem Zug jetzt auch nochmal irgendwie so China, Taiwan vielleicht, was auch immer und so. Und auf einmal kommt so Frankreich und sagt so, ja, Freunde, wir bauen jetzt Nukes. So wie in so einem Strategiespiel,
wo du dann
so
denkst. Schon, ne? Also sie bauen
so,
es aus.
Ja, ja, klar, nee. Aber ne, wir stocken jetzt auf und denken so, reichen nicht, also ich in meiner naiven Welt dachte immer, es reicht eine gewisse Anzahl, weil, also was willst du mit mehr? Also ich dachte immer, du brauchst gar nicht so viele, weil es reichen halt 2-3 eigentlich, hätte ich jetzt gedacht, aber wahrscheinlich mit Chance auf Abfangen und keine Ahnung was, aber scheinbar ist das jetzt so ein Säbelrasseln, dass man sagt, wir machen jetzt krass Nukes und wir wahrscheinlich vielleicht auch in dem Zuge mit, wir bauen den Atomschirm irgendwie auf und wir packen irgendwie Deutschland mit rein und wir wollen noch andere mit reinpacken, also brauchen wir mehr? I don't fucking know. Ja, aber irgendwie dachte ich so, das fasst es sinnbildlich ganz gut zusammen vor dem, was ich dir wahrscheinlich seit 100 Folgen vorheule. So, habe ich Bock ins, also das ist irgendwie nicht mehr die Welt, die ich mir mit 16, 17 naiv vorgestellt habe, dass man auf einmal Frankreich sagt, wer frei sein will, muss gefürchtet sein, wer gefürchtet sein will, muss stark sein. Das ist irgendwie nicht so mein Weltbild. Aber dann ist die Frage, ne, also ist, ja, also ja. Das heißt, ist keine Frage, aber natürlich kann man dann fragen, ne, bin ich jetzt das Problem, der sich irgendwie denkt, das ist irgendwie blöd? Oder ist es halt einfach nötig? So, was, und ne, das ist ja das, was gerade immer so clasht, so der Realismus, der halt sagt, ja, auf der einen Seite haben wir die jetzt halt Bundeswehr abgerüstet, waren alle happy, dass wir die Ausgaben anders verteilen konnten. Jetzt sagen wir, ah, war irgendwie doof, weil die Realität uns einholt. Und das ist wahrscheinlich ein ähnliches Zitat. Wahrscheinlich ist es das, dieses klassische mit, du kannst Aggressoren irgendwie in so einer Welt, wenn du das kleine Frankreich oder kleine Europa bist, nur abhalten, wenn die Leute halt Schiss vor dir haben. Und das ist irgendwie eine weirde Timeline.
Das ist so ein bisschen weiterhin für mich wie als, also so nach dem Motto, ist in der Schule war immer so Buddy mit dem Starken so. Ja. Und jetzt hat der keinen Bock mehr oder ist fertig mit Schule und jetzt bist du einfach mal allein, jetzt kommen die anderen und sagst so, shit, jetzt muss doch zum Jiu-Jitsu-Training oder so. So fühlt sich das an. So vom Grundprinzip ist es ja nicht falsch. Also ne, nach dem Motto, wenn du in der Welt lebst und du willst nicht angegriffen werden im Zweifel, dann musst du halt irgendwie sagen können, ich kann mich verteidigen. So.
Auf Länderebene zumindest, ja.
Genau. Ich glaube, natürlich wäre der Best-Case-Fall so nach dem Motto, dass man sich an den Tisch setzt und sagt, okay, wir rüsten jetzt alle gemeinschaftlich so ab und dann sind wir alle gleich schwach. So. Aber dadurch, ich glaube halt, dieses Vertrauen ist in der Welt aktuell nicht gegeben. Also Stichwort Realismus. Ergo,
absolut.
Ne, bleibt dir halt nicht viel übrig jetzt, dann gut, dann muss ich halt irgendwie gucken, dass ich klarkomme. Aber das erhöht natürlich das, aus meiner Sicht, das, also gefühlt, ich weiß, ob es so gespielt theoretisch so auch so ist, aber so in der gefühlten Wahrnehmung ist, erhöht es das Gesamtrisiko für die Menschheit.
Klar.
Also, ne, und Vielleicht aber auch nicht, das ist halt das.
Ach so, okay. Ja.
Ne, intuitiv gesehen, so Bauchgefühl sagt natürlich jetzt wieder, okay, wenn es mehr Atomwaffen gibt, ist es mehr Risiko. Man könnte aber auch argumentieren und sagen, ja gut, aber vielleicht ist es eben genau das nicht, so, weil eben jetzt halt mehr, wie soll ich sagen, so nach dem Motto, mehr sitzt am Tisch und das wird, also die, das Kalkül ist nicht mehr so einfach. Wenn das Kalkül nicht so einfach ist, sagst du vielleicht, okay, wir riskieren es besser nicht. Wenn du zum Beispiel sagst, jetzt waren immer nur Russland und die USA und dann haben die zwei quasi so geguckt, was macht der andere? Und dann war es so, ach Gott, und jetzt ist es okay, das sind aber viel, viel mehr. Und ja, keine Ahnung.
Ja, da frage ich, in dem Zuge frage ich mich dann immer, inwiefern es dann manchen verrückten Landesanführern so, die es potenziell noch gibt oder die es auch gerade schon gibt, völlig egal, ob wir nicht irgendwann an einem Punkt sind, wo das halt Leuten dann egal ist, sozusagen, weil die auf ihr eigenes Land und ihre eigenen Menschen so ein bisschen scheißen. Also, dass man dann so sagt, okay, ich habe einfach dieses Ziel, ich muss diesen Kampf gewinnen oder ich muss jetzt das und das machen. Und dann ist mir eigentlich egal, ob da jetzt 100 Atomraketen auf der anderen Seite sind oder 1000. Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass es dieses Szenario eben auch gibt. Das ist da, also, ne, was dann, also wäre auch ein Fall, der eintreten kann.
Das ist, ich finde, das ist ein bisschen auch das, was jetzt aktuell ja so. Ich weiß nicht, ob das historisch korrekt ist, aber so rein ist in der naiven Wahrnehmung hast du ja das Problem, dass halt eben bestimmte Länder, insbesondere die USA und jetzt halt eben auf der anderen Seite vielleicht Russland und China, sagen, hey, wir haben so bestimmt, also wir versuchen unsere eigene Position halt zu stärken, indem wir halt mit anderen Ländern kooperieren. So jetzt sagst du zum Beispiel, Russland und China, wir kooperieren mit dem Iran und holen uns da, weiß ich, billig Öl. Geil, okay. So, das stärkt natürlich China in der Hinsicht oder vielleicht auch Russland, je nachdem. Und dann sagt die USA, finden wir aber doof. So, und also eigentlich geht es ja gar nicht um Iran an sich, es geht doch vielleicht auch gar nicht um alle anderen Länder, die letzten 20, 30 Jahren Afghanistan, Irak und so weiter, sondern es geht einfach eben um andere Parteien, die halt aber ihre Macht, wie soll ich sagen, Position an auf deinem Boden austragen und eben im Zweifel halt die Menschen, die halt vor Ort wohnen, halt eben ja in Gefahr bringen oder umbringen, wie auch immer. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da eben halt über Generationen hinweg halt eben so eine Attitüde entsteht, die sagt, hey, es geht gar nicht mehr um Gewinnen oder Verlieren, sondern es geht einfach nur noch um Rache oder irgendwas in die Richtung. Und so Konstellation kann ich mir schon gut vorstellen, dass du sagst, okay, da geht es auch gar nicht am Ende darum zu sagen, hey, wie geht's uns, sondern lass uns gucken, dass es den anderen schlecht geht. Eben als, ne, als das Gegenschlag gegen eben halt diese jahrzehntelange, wie auch immer. Und das sehe ich schon tatsächlich als potenzielles Risiko.
Ja. Naja. Und dann ist eben, und in dem Szenario wäre dann eben, je mehr, desto besser oder je mehr, desto weniger Krieg sozusagen oder desto weniger Gewalt, dann irgendwie kein Argument mehr. Ne? Also es gibt so verschiedene Punkte, die das dann irgendwie aushebeln können oder eben auch nicht. Und ich glaube, mein Problem mit dem Zitat war auch so ein bisschen, was natürlich mein Fehler ist, dass ich, glaube ich, auch so ein bisschen auf den Menschen übertragen habe. Also dass ich dann so dachte, okay, wir befinden uns gerade nicht auf Länderebene vielleicht, weil, also man kann das ja interpretieren, so im deutschen Recht würde man jetzt sagen, oder Politik, wie interpretiert man das? Und dann denke ich mir, so, wenn ich jetzt auf den einzelnen Menschen übertragen, wenn ich jetzt denken würde, wenn meine Attitude in meinem Leben jetzt wäre, wer frei sein will, muss gefürchtet sein, wer gefürchtet sein will, muss stark sein, dann klinge ich ein bisschen so, als käme ich gerade aus Kollegas Alpha-Mentoring-Programm irgendwie. Vielleicht, also dann habe ich das Gefühl, ich bin da in so einer Blase irgendwie gelandet und das ist, glaube ich, dann das, was es bei mir so ein bisschen getriggert hat, dass ich dachte, boah, jetzt sind wir auf Länderebene auch noch da in dieser Sprache,
ja.
Wo wir gerade auch Gesellschaft so manchmal so ein bisschen hindriften sehen und denkt man so, boah, das ist irgendwie, macht es doch mal greifbarer, weil es jetzt eben auch Frankreich ist, also was
ja
nochmal dann eben europäisches Land ist und nicht einfach irgendein weirder Aggressor, der irgendwo gerade sitzt und denkst dir, ja, es sind irgendwie gerade irgendwelche Verrückten so, ne? Mag man von Macron halten, was er will, aber ist jetzt in der Regel nicht aufgefallen mit kopflosen, weirden Sachen, die er einfach mal so rausposaunt irgendwie. Deswegen fand ich das irgendwie, dachte ich mir, boah, hoffentlich ist das jetzt nicht die Marschrichtung für Europa. Und manche denken sich wahrscheinlich, hey, hoffentlich ist das die Marschrichtung für Europa, weil wenn wir gefürchtet sind, dann geht uns keiner auf den Sack. Also das kann natürlich auch eine Denke sein in irgendeiner Form, ne?
Ja, ich meine, das ist ja auch immer. Also, ich glaube, also auch was du gerade meintest zum Thema Gesellschaftlichen, also wir haben jetzt dieses Alpha-Männchen-Dings auf Netflix geguckt, da ging es auch so dieses Thema toxische Männlichkeit und bla bla bla. Ich glaube, es sind dann zwei Schritte. Ich glaube, zur einen Seite hast du halt eben du bist in irgendeiner Form stark, körperlich, mental, im besten Fall irgendwie beides oder fit oder wie auch immer und kannst dich eben wehren im Zweifel. Und das ist ja erstmal per se nichts Schlimmes. Und dann ist halt die Frage, was machst du damit? Und nutzt du eben diese Stärke, um halt eben Schwächere zu unterdrücken in irgendeiner Form. Und ich glaube, es wird oft in einem Atemzug beides angenommen. So nur weil jemand in Anführungszeichen, also zum Beispiel, also nur weil jetzt irgendwer eine Atomrakete, heißt es nicht, dass er um sich herum wild rumschießt, sag ich mal, hier ist alle platt. So.
Absolut.
Und ich glaube, das muss man halt in beiden Fällen halt einfach immer für sich trennen und ich kann nicht von dem einen auf das andere schließen. Das wäre ja so ein bisschen wie, wenn du jetzt einem Typen auf der Straße begegnest, der 2,50 Meter groß ist und so breit ist wie ein VW-Truck. Das ist pauschal ist diese Person gewalttätig. So, das wäre ja, ne, also, und ich glaube, das ist genau der Punkt, den ich versuche, meinen Kopf zu trennen zwischen, naja, nur weil jemand eben kann, heißt nicht, dass diese Person auch muss. Ne? Und ja. Das, ja. Und solange eben niemand das ausnutzt, ist es ja auch nicht, ist überhaupt nichts Schlimmes, eben stark zu sein oder was auch immer zu sein. Ja.
Genau, da ist es im Worst Case, also jetzt auf Länderebene wieder hin und her switchen, so verschwendetes Geld. Also das, also im Worst Case wäre es dann, ne, also was ist der Nachteil dann sozusagen, wenn du es nicht einsetzt, also wenn es nichts dir bringt sozusagen, wäre es einfach nur Geldverschwendung, was ja auch verkraftbar wäre sozusagen, ne, was ja dann ist das eben so, hast du eine Ausgabe getätigt, die sich nachher nicht rentiert, aber das machst du als Land, glaube ich, eh häufiger. Und dann hast du vielleicht dafür Ruhe gehabt. Und ja, absolut, wie du sagst, auf menschlicher Ebene, ne, ist ja ein klassisches Beispiel irgendwie dann oft ja, zumindest anekdotisch so eben im Umfeld ja auch, dass die Kampfsportler, die man so hat, kannte früher und so, waren ja in der Regel die entspanntesten, so, die halt dann irgendwie so, ne, vielleicht furchterregend hätten sein können sozusagen, aber eigentlich am wenigsten Probleme hatten, weil die kamen in diese Probleme im Zweifel auch nicht. Und dann die kleinen Würstchen haben sich aufgespielt und haben die Probleme gehabt. So.
Es ist ja oft so fast schon ein Klischee, dass diejenigen, die quasi wissen, was A, die Konsequenzen sind, also gerade so als Kampfsportler weißt du ja, was die Konsequenzen von so einem Streetfight sein könnten. Und die sind im Zweifel unberechenbar und auch nicht immer so, dass du automatisch gewinnst, was auch immer. Oder du hast halt im Zweifel auch jemandem Schaden zugefügt. Plus du weißt auch, dass du es nicht nötig hast. Also musst dir nichts beweisen im Zweifel. Und ich glaube, das ist vielleicht auch auf Länderebene so der Fall, wenn du weißt, hey, mir kann niemand was, so, ich bin oder tastbar, in Anführungszeichen, dann brauchst du auch gar nicht laut rumschreien und sagen von wegen hier Völkerrecht und was weiß ich. Weil du weißt, hey, ja, was auch immer. Also im Zweifel, wenn es keiner die Regeln hält, muss ich mir auch keine Sorgen machen.
Mhm. Fragezeichen. Ja, genau. Mir fällt es gerade nur so ein bisschen ein, weil ich glaube, da muss man wahrscheinlich auf menschlichen Ebene noch so ein bisschen differenzieren zwischen halt, also mittlerweile kann sich ja, also ist ja, viele Leute sind ja irgendwie im Boxclub und keine Ahnung was, wann nennt man die Leute jetzt Kampfsportler? Also weil ich glaube, es sind viele auch im Kampfsportverein. Genau, und sind halt irgendwelche auch Idioten halt, ne? Ja, klar, da gibt es wahrscheinlich auch genug Idioten sozusagen drin, das ist nicht per se die Ausrede so, aber wenn du wahrscheinlich das dich in gewisser Weise damit auseinandergesetzt hast bis zu einem gewissen Punkt dann und du weißt, dass du es eben kannst und nicht brauchst, dann bist du wahrscheinlich auch einfach ruhiger und entspannter, weil ich musste daran denken, ich habe jetzt mit einem Schüler gesprochen, der irgendwie seit, keine Ahnung, 3-4 Jahren so Kickboxen macht und so. Und irgendwie kamen wir immer zu dem Punkt, dass er dachte, ja, er löst das Problem halt einfach dann, indem er anderen auf die Fresse haut. Also, ob er es dann macht, also war nicht der Fall, aber so vom Denken her war er halt so, ja, und wenn das halt ist, ja, dann hau ich ihm einen rein. Und war so, ja, aber du kannst ja, also, das war so nach dem Motto, ja, wenn er mir keine Gabel zu meinem Essen gibt, dann hau ich ihm einen rein. Und war so,
okay, ich wollte fragen,
es gibt schon noch andere Wege vorher.
Reden wir gerade?
ja, also genau, es war so, also ich krieg's nicht hin, was das Problem eigentlich war, aber es war auf jeden Fall so ein Problem, wo ich dachte, ja, es gibt noch so 8 Schritte davor, die ich gehen würde. Aber okay, dann ist das eben so deine Denke, weil, also er wirkte gar nicht irgendwie gewalttätig, aber man hat so gemerkt, es ist einfach so sein Skillset. So er ist sich seinem Skillset sehr bewusst. Und bevor er das komplizierte, die feine Klinge rausholt, möchte er zumindest in seinem Kopf, ne? Du weißt ja nie, was die Leute dann wirklich machen, so, ne? Aber in seinem Kopf ist zumindest das ein relativ realistisches Szenario, dass er weiß, wie er seine Waffen einzusetzen hat und scheut sich davor nicht. Und dann denkt man so, ja, okay, das kann natürlich auch noch die andere Richtung sein, dass du sagst, wieder Länderebene, du hast jetzt die Waffen, ja gut, dann können wir damit auch Probleme lösen, weil wir haben sie ja nicht umsonst. Ja, so, dann ist ja die Frage, wer bedient diesen Körper, wer bedient diese Waffen, was ist der Geist?
Ja. Ich glaube, das Spannende ist halt einfach, egal ob jetzt auf Länder- oder persönlicher Ebene, du weißt halt nie, was dein Gegenüber eben halt im Zweifel bereit ist zu tun und eben halt auch kann. So, und deswegen ist, glaube ich, so aus Überlebensstrategie ist gar nicht verkehrt, halt eben selber zu sagen, hey, eben weil ich so Unbekannte habe, weil ich nicht weiß, was Iran tatsächlich unter der Haube hat oder wer auch immer, ist es nicht verkehrt, einfach zu sagen, im Zweifel könnte ich mich verteidigen. Aber auch da höre ich die Stimmen, die im Hintergrund sagen, ja, aber wenn alle so denken, dann hört das ja nicht auf. Ja, klar, klassisches Argument.
Ja, absolut. Und ne, ja, keine Ahnung. Und gerade beim Iran sieht man jetzt ja auch, also ohne jetzt der große Iran-Wissenschaftler zu sein. Ich find's,
bist du nicht Experte geworden in 24 Stunden?
Was los? noch nicht. Aber ich fand es total spannend, so persönlich mein Gefühlsrichtung, wie die so sich entwickelt hat, weil ich habe das so gelesen, irgendwie Samstagabend oder sowas, ja, glaube ich, oder Sonntag irgendwie so. Und wir waren Sonntag im Kino und haben dann irgendwie auf dem Weg zum Kino haben wir so 3-4 pro-Iran, also pro, wir finden das alles cool, dass der Typ jetzt tot ist und so Demos gesehen. Also quasi Iranerinnen und Iraner, die halt irgendwie happy waren, dass dieser Despot, dieser Diktator, dieser Verrückte, der sein Volk gequält hat, so ein bisschen ja auch irgendwie 30 Jahre lang scheinbar ja, dass der nicht mehr da ist. Das also fand ich irgendwie, wo ich dachte, ah, guck mal, zumindest Leute aus dem Iran, die hier sind, finden das gut. Was ja auch was mit einem eigenen Bild macht, weil man ja selber denkt, ja, was habe ich für Bezüge zum Iran? Keine Ahnung. Ich kenne ein paar Leute, deren Eltern im Iran gelebt haben und jetzt hier wohnen und keine Ahnung was, so ungefähr. Aber wenn man so denkt, ah, okay, die freuen sich darüber, das hat schon was mit meinem moralischen Kompass schon mal so ein bisschen wieder gemacht, weil ich erst so dachte, ja gut, gehen wir jetzt einfach als Amerika überall hin und sagen, Venezuela mögen wir nicht. Also, du hast ja auch die ganzen Memes gesehen mit Januar, Februar, wer kommt im März und so, ne? Und immer im Hintergrund so die kleinen Epstein-Bilder, die so sagen, hallo, ich bin auch noch da. So. Und dass man sagt, okay, sind wir jetzt einfach in der Welt, wo man so sagt, okay, alle bösen Menschen kappen wir jetzt einfach in irgendeiner Form. Ist das eine schöne Welt? Ja, irgendwie nicht. Und dann in meinem Kopf natürlich, was jetzt auch gerade immer durch die Medien geht, ne, ist so Irak 2.0 und Keir Starmer, der sich hinten. Nee, nicht Keir Starmer, wie heißt der von Amerika? Ich weiß es immer nicht. Auch mit K. Irgendein Außenminister-Typ.
Der Verteidigungsangriffsminister. Ja,
wahrscheinlich der.
Irgendwas. Ja, irgendwas mit K. Ja.
Irgendwas mit K. Der meint so, ne, ist auf gar keinen Fall Irak 2.0. Und dann denkt man so, ja, okay, aber ihr sagt jetzt, der Krieg geht irgendwie jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich 4 Wochen, vielleicht kürzer. Und dann kommen so Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, was auch in meinem Sinn menschenverstandsmäßig Sinn macht, die halt sagen, naja, wenn du irgendwie ein Regime-Change erwirken willst, geht das nicht nur durch Luftangriffe in der Regel. Also du kannst nicht einfach alles zerbomben und dann sagen, so, let's go, jetzt seid ihr dran irgendwie, sondern dann brauchst du irgendwie dieses klassische Wort da, ne, Boots on the ground. Und dann ist die Frage, boah, was verhindert dann doch wieder irgendwie Irak 2.0? Oder ist es dann doch einfach nur, wir zerbomben das jetzt, sorgen für Chaos, und irgendwas baut sich auf und hoffen mal, dass es so funktioniert, weil wir wissen immer noch, es ist irgendwie Donald Trump und Amerika, die eigentlich sich auf die Fahne geschrieben haben, wir intervenieren nicht mehr weltweit, uns ist das alles irgendwie egal. Ja. Also würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn man dann halt sagt, ja, wir haben da jetzt ein bisschen rumgebombt, der Typ ist weg, seid uns dankbar. Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, hey, das war voll geil, vielen Dank, Amerika. Jetzt sind wir wieder raus und seht mal zu, liebes Volk von Iran, kann man ja auch gut verkaufen, so, ihr seid jetzt selbstverantwortlich, ihr müsst das jetzt machen, wir aus Amerika kommen jetzt nicht dahin und sagen euch, wie ihr es tun sollt, so ungefähr. Das sind so diese ganzen Gefühlsrichtungen so ein bisschen in mir drin, dass man so denkt, das ist irgendwie wieder Policeman 3.0, wie im Englischbuch damals, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie, ja, man sieht jetzt Leute, die sich darüber freuen, die das direkt betrifft und betroffen hat in einer gewissen Form wahrscheinlich. Ja, und gleichzeitig siehst du eben, was das noch relevant, was wir auch eben gesprochen haben, gleichzeitig siehst du diese Verzweiflungsschläge, so in alle Richtungen fliegen jetzt gerade Raketen irgendwie und es ist einfach ein riesengroßer Kollateralschaden, der da jetzt gerade entsteht und das sind auch eben Menschenleben irgendwie. Und ich sehe, boah, hätte das jetzt irgendwie sein müssen, nur um die Epstein-Fakten so ein bisschen nochmal hinten dran zu stellen? Nein. Aber es ist irgendwie, ja, dass man so denkt, krass, jetzt wird einfach wieder gebombt und man liest Live-Ticker und es ist diesmal nicht irgendwie die Ukraine, die, also Russland, die Ukraine angreift, sondern ja, irgendwie so ein random War im Iran. So, also der natürlich für mich als Idiot random wirkt und aber scheinbar ja irgendwie lange geplant war und jeder hätte es absehen können und der deutsche Außenminister sagt, nee, Wadefuhl, was ist der? Weiß ich nicht. Ja, sagt, die Leute, die im Iran Urlaub gemacht haben, die sind ja auch ein bisschen selber schuld. Es gab ja Reisewarnungen, wir holen die da nicht raus. Und dann 2 Stunden später kommt die Anzeige, naja, Regierung kümmert sich um Rückflüge vielleicht dann doch. Ich glaube, das Feedback war nicht so positiv auf die Aussage mit, ihr hättet ja das damit rechnen können, wenn ihr da Urlaub macht, ihr Idioten. Ich fand es einfach irgendwie sehr dynamische, also spannende Bewegungen, die aber trotzdem crazy sind, weil du immer denkst, ja, was ist, wenn jetzt auf einmal dann irgendwie 10 US-Soldaten mehr sterben. Irgendwie, gerade sind es irgendwie 4 wohl. Und super random, hast du auch den Ticker-Tick gesehen mit Kuwait schießt aus Versehen 3 US-Flugzeuge ab. Und die haben sich dafür entschuldigt, war aus Versehen. Die Soldaten, die haben auch überlebt, alle.
Ja,
und
ja.
Wurden aufgefangen und alles ist cool. Aber man denkt so, yo, das ist einfach, da merkt man, was halt in solchen Zeiten einfach passiert. Da passieren einfach random Shit-Dinge. Und deswegen ist so die Frage, also ja, oder das ist keine Frage, sondern so irgendwie pass auf, mit welchem Feuer du spielst irgendwie dann nachher. Und ist Chaos so hilfreich gerade in der Zeit? Je nachdem, was deine Ziele sind wahrscheinlich.
So. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist wieder so ein Beispiel für, das sind einfach so, weiß nicht, 10 verschiedene Parteien, die unterschiedliche Interessen haben. Und jeder zerrt an diesem geografischen Fleck so ein bisschen. Ne? Ja. Und das ist ja auch das, was glaube ich, das, was am Ende dann wieder halt zu Frustration führt für diejenigen, die einfach sagen, hey, ich will hier einfach nur ein cooles Land haben und ich will einfach nur normal leben. Hör doch einfach auf, geh doch woanders hin, keine Ahnung. Und aber ich kann mir halt eben, also für meinen Kopf ist es halt eben kein so einfaches, wir machen jetzt mal 4 Wochen hier kurz Regimewechsel und dann ist es stabil, so dass unsere Interessen gewahrt sind. Da zieht, also ich sehe da jetzt schon im Hintergrund an Seiten zucken und sagen, hey, guck mal, ne, ihr müsst uns weiterhin Öl schicken, sagt das die Chinesen. Und die USA sagt, nee, dürft ihr nicht, weil das ist doof. Und am Ende des Tages, ich glaube nicht, dass es zur Stabilität führt. Ich glaube, es ist eher so ein temporäres, eine temporäre Verwerfung von irgendwelchen Preisen und Lieferungen, was auch immer. Aber am Ende des Tages ist es kein strukturelles, stabiles Ende, also es ist keine strukturelle, stabile Änderung, die ich da jetzt irgendwie absehe. Aber was weiß ich, keine Ahnung, ich habe 3 Tweets gelesen, ich habe keinen Plan.
Ja, ich finde, um das noch auf diese politische Ebene noch mal kurz zu hängen, ich finde es halt irgendwie noch spannend, dass wir weiterhin, ne, also dass es noch mal so deutlich zeigt, dieses, du kannst dich einfach nicht mehr auf das verlassen, was Menschen oder was Politiker im Zweifel nach außen sagen, so, ne, dieses Ganze gut. Mit Trump und Peace und ne, so, das ist, das ist einfach nicht funktioniert halt so. Und das fand ich eben noch spannend. Das fand ich heute, die Four Horsemen haben sich vereinigt und sind jetzt gegen Trump. Und die Four Horsemen Republikaner waren jetzt für mich Andrew Tate, Tucker Carlson, dann noch der Verrückte hier von dieser News-Sendung, die mal gecancelt wurde und wieder nicht, Alex Jones, der Leute immer anschreit.
Was?
Und noch einer oder so. Dann dachte ich so, geil, ey. So, da ist da so ein Artikel so mit, diese 4 sprechen sich jetzt gegen Trump aus. Und so, eieiei, jetzt hat er selbst die verloren. Was passiert denn jetzt? Also, wo man auch sieht, es ist jetzt kein Move, der irgendwie, wo man sagt, also, das haben wir ja auch damals immer in der Geschichte gehabt, so dieses, ne, so verlager den Krieg nach außen, sorge ein Feindbild für außen, damit du für Ruhe im Inland irgendwie sorgst. So. Man muss sagen, es gibt auch ein paar, die sich dafür irgendwie aussprechen, ne, und die halt eben sagen, ja, war ein guter Move so und auch weltweit, so, ne? Aber es wirkt jetzt auf den beiden ersten Umfragen nicht so, als hätte ihm das jetzt irgendwie besonders viel Zustimmung in Amerika irgendwie gebracht. Und deswegen ist dann wieder so ein bisschen die Frage, warum? So, das ist das, was ich mich so ein bisschen frage. Aber das werden wir niemals rauskriegen. Also das wird nie rauskommen in irgendeiner Form. Ist es Ego? Ist es Taktik? Ist es Wirtschaft? Ist es, I don't know. Ich bin nur wirklich gespannt, ob jetzt in den nächsten Monaten dann jetzt eben also Russland und China einfach noch mehr Bedarfe anmelden, könnte man sagen. Also dann so sagen, ja Leute, also jetzt könnt ihr uns gar nichts mehr sagen. Guck mal, euer großer Freund Amerika macht da im Iran das. Und warum diskutieren wir über Taiwan so? Also in irgendeiner Form. Obwohl man das natürlich nicht hundertprozentig vergleichen kann, ob du jetzt irgendwie ein Land dir einverleibst oder ob du halt sagst, ne, irgendwie, wir sehen eine Terrorgefahr und keine Ahnung was. Aber ja, es ist also wirklich eine Dynamik.
Das trifft gut, das ist dynamisch. Das bleibt spannend.
Es ist wirklich verrückt. Also, ja. Ja, also eine letzte Sache fand ich noch witzig ist, ne, also wir reden da jetzt so entspannt drüber, weil es auch keinen Sinn macht, immer den Weltuntergang in alles rein zu Szenarien, aber Trumps Tweet fand ich noch verrückt, wo er irgendwie gesagt hat, ja, wir hatten schon 3 gute Leute, die da auf den hätten folgen sollen, nur leider haben wir die auch gebombt. Leider sind die auch nicht mehr da. Wir haben es ein bisschen verkackt. Wir hatten 3 Leute, die hätten die Nachfolge antreten sollen. Ja, leider sind die auch da gewesen. Scheiße. Und ich so, ah ja, Plan B, C und D sind also auch nicht da. Das heißt, Chaos-Theorie wird weiter angefeuert. Also es ist, spielt ja weiter mehr für Chaos.
Vermutlich, ja. Ja. Also ja, jedenfalls in der Region, das ist halt das, was am Ende,
ja,
das ist das, was wie gesagt, auch so moralisch das Schlimmste ist. Im Grunde genommen hast du da einen Haufen, das ist ja, also seit, weiß wie vielen Jahren ist das so, du hast halt in dieser Region hast du ständig irgendwelche Konflikte.
Voll.
Und das klingt, ich will es gar nicht simplifizieren, aber es ist halt immer so ein bisschen die, wie soll ich sagen, dieser Fluch der Rohstoffe wieder, ne? Also du hast halt ja, eben dort voll, einfach Öl, Gas, whatever. Und die ganze Welt nimmt sich, was sie möchte. Und der Stärkere in dem Fall gewinnt und nimmt sich das, was er kriegt. Und der andere sagt, ich will aber auch und zerrt an der anderen Seite. Und ich glaube,
die Wiesenpenner tragen in deinem Land ihre Konflikte halt auch aus, dann im Zweifel. Ne? Und du kannst einfach nichts machen.
Ja, und ohne das jetzt in irgendeine Richtung zu verteidigen. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass irgendwann mal auch dann die Leute, die das halt so aus ihrer Kindheit dann wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben, wie schlimm alles ist, dass die noch in die krassesten Richtung abdriften und sagen, hey, 100%. Kooperation funktioniert hier nicht, so à la Nordkorea, so wir machen jetzt zu und gucken, dass wir jetzt einfach hier was aufbauen, damit das keiner mehr abfuckt. So. Und dann hast du eben solche Regime im Zweifel und und dann musst du wieder, also es ist so ein bisschen, du fängst was an, was du nicht aufhören kannst.
Total. Also jetzt ganz frei gesprochen so, ne, das ist ja, also nicht, dass man sich nicht wundern darf oder so, aber dass daraus im Zweifel Radikalisierung entsteht, ist ja, also wäre merkwürdig, wenn nicht,
ja,
weil
klar.
Das ist ja, also warum sollten diese Menschen eine westliche Sicht haben und denken, ja, das ist meinen die eigentlich nur gut und keine Ahnung was, sondern es gibt bestimmt genug Leute, die halt dann sagen, ja, nee, da ist einfach mein Bruder gerade weggebombt worden, weil da irgendwie das Spiel der Mächtigen und ich werden eh schon unfair behandelt und mein Opa sagt mir schon, pass auf, weil die wollen eh nur dein Schlechtestes so und ja, und deswegen wundere ich mich, dass man da so kurzsichtig ist, so vor dem Blick von 9/11 damals und so, was da irgendwie alles abging, dass man so denkt, warum ist es dir das wert, sowas wieder auf die Karte zu holen, dass halt der Iran sich hinstellt, oder also der Iran ist natürlich, wer ist der Iran, aber irgendwie diese, wie heißen die, Widerstandsarmee, Miliz, keine Ahnung, diese Leute, dass sie sich halt hinstellen und sagen, yo, wir werden jetzt die Welt mit Terror überziehen und man denkt so, yo, cool, das haben wir jetzt gewonnen dadurch.
Ja, das aber das ist so anscheinend cool. Das genau das Kalkül, so nach dem Motto, naja, was, ne, was gewinnst du, was verlierst du und hat sich's am Ende in Anführungszeichen gelohnt und das ist auch das, was glaube ich nicht so, wie soll ich sagen, es ist halt eben, glaube ich, nie, also das Kalkül ist nicht, was macht das jetzt mit mir als Trump in den Midterms, das ist eine Berücksichtigung wahrscheinlich des Ganzen, aber es ist nicht, wie soll ich sagen, der Hauptmotivator wahrscheinlich, sondern da stecken halt wahrscheinlich andere Kalküle mit drin und oft, das ist wahrscheinlich das ich sagen, was niemand hören will, ist wahrscheinlich einfach diese, fast schon dieses, wie plump am Ende die Entscheidung ist, so nach dem Motto, ah, schadet es China? Ja, also gut. Oder nützt es uns? Können wir da günstig irgendwie Öl abgreifen? Ja, passt. Überwiegt alles andere. Also machen. Und ich glaube, oft versucht man sich das ja irgendwie dann noch so zu herzuleiten von wegen, naja, was war denn mit dem Atomprogramm und was war mir hiermit und das alles war wahrscheinlich. Aber am Ende des Tages ist es doch was Banales, wie wir wollten die Rohstoffe oder wir wollten halt irgendwem damit schaden. So. Und das sozusagen klingt dann irgendwie fast schon traurig, wenn man sich denkt, so, hey, gäbe es nicht noch einen anderen Weg? So?
Gäb's nicht das ist ja immerhin noch ein Land mit Menschen und so. Ne?
Ja, ich finde,
man entmenschlicht diese Region dann auch so, dass man immer so denkt, ja, wie du sagst, das ist halt einfach so eine Spielballregion, die nur von Konflikten gezeichnet ist und die sind eh schon gepaint ohne Ende. So,
ich meine, warum gibt es so viele Menschen aus dem Iran auch? Ne? Also gefühlt, also in meinem Umfeld kenne ich wen, der jemanden kennt, der aus dem Iran geflüchtet ist damals, weiß 1960, 70, 80, irgendwann in der Range so. Und das sind alles Leute, die erzählen die gleiche Geschichte. So nach dem Motto, ja, ne, Regime, bla, keine Zukunft, besseres Leben, weg. So.
Ja.
Aber wenn die Leute fragst, wie war es davor? Okay. Ist halt irgendwann mal gesagt hat, hier, oh, die könnten ein bisschen Freiheit gebrauchen. Dieser klassische Meme. Oh, there's some oil.
Ja.
Ich glaube, dieses Land braucht ein bisschen Democracy. Ja. Jetzt lachen wir darüber, aber ich glaube, das ist halt irgendwie das
Traurige. Ja, ich glaube, genau, es ist so ein bisschen so ein Lachen, weil man so denkt, hä? Wir hatten das alle in der Schule. Mit 14 haben wir das irgendwie in Geschichte gelernt.
Ja.
Und es wiederholt sich einfach und man lernt irgendwie nicht daraus. Oder so ein Lachen über die eigene Naivität, dass man so denkt, ja, wie naiv ist man eigentlich gewesen, dass man dachte, alle haben jetzt gecheckt, dass das nicht so schlau ist.
Ja, ja.
Und was habe ich nicht gecheckt, was die nicht gecheckt haben, und die lachen über mich, weil ich so ein kleiner, dummer, naiver Typ bin, wenn sie das hören würden und würden denken, ja, Bro, wenn du wüsstest, was wir da für alles für Hintergedanken haben und das ist alles long-term voll wichtig und so. Was es natürlich nicht rechtfertigt, aber was es irgendwie so absurd halt dann irgendwie macht.
Aber was halt einfach auch so eine Realität, die man halt häufig halt einfach nicht wahrhaben will, ist halt, unsere ganze Gesellschaft ist halt auf fossilen Brennstoffen halt aufgebaut. Alles, was, also jeden Tag nutzt du Dinge, die halt eben mit Öl, Gas oder irgendwas in die Richtung irgendwie funktionieren. Sei es das Plastik, was in das dein Salami eingewickelt ist, oder eben das Auto, was eben fährt, oder tausend andere Beispiele. Aber dein Alltag, dein moderner Alltag, das moderne Leben funktioniert halt nicht ohne. Das heißt, du hast diese Abhängigkeit und jeder hat diese Abhängigkeit und deswegen greift auch jeder nach diesem Ding, weil man weiß halt so, okay, für mich selbst, für eben die Leute, die in meinem Land leben, die ich repräsentiere, die brauchen das halt. So, das halt ja. Und,
ja. Deswegen erneuerbare Energien, weniger Krieg.
Ja, ja. Dann kämpfst du stattdessen um das Lithium oder was auch
immer. Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, andere Rohstoffe hast du dann das Problem sind, ja. Ja, ich musste gerade noch an ein Argument denken, das wir damals in Philo auch irgendwo mal hatten. Also das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Thomas von Aquin oder irgendwer, wahrscheinlich nicht.
Bestimmt. Aber irgend so ein 1374.
Bei irgendwem, da ging es auch irgendwie um Krieg und kann Krieg moralisch sein, I don't know.
Ja, ja.
Und da kam es auf jeden Fall auch das Argument mit, naja, wenn du halt Waffen produzierst, musst du die ja im Zweifel auch. Also, ne, so nach, also ich komme jetzt daher, so nach dem Motto, am Ende geht es dann doch im Zweifel einfach nur um Geld. Wie so häufig leider in irgendeiner Form. Und wenn man sagt, naja gut, wir haben eine riesige Industrie, die sich mit Waffen und solchen Sachen, Systemen beschäftigt. Naja, wie kann ich mein Bruttoinlandsprodukt ankurbeln? Naja, wenn ich Krieg führe, dann wird das gebraucht, dann wird das benutzt, dann müssen wir es wieder herstellen. Wir können mehr rechtfertigen, Rüstungsindustrie zu haben. Wir können die verkaufen, unsere Aktien gehen nach oben, Unternehmen geht es besser. Bla, ne? Also das ist ja klar. Weil wo wir herkamen, ne, von diesem Zitat mit, ne, wer gefürchtet werden will, der muss stark sein. Und wenn wir dann diese Waffen rumliegen haben, naja, die sollen halt auch nicht verrosten, im Zweifel. Das hat ja Deutschland ein bisschen so gemacht, dass man gesagt hat, ja, unsere, also natürlich exportieren wir auch Waffen und so, das will ich jetzt gar nicht irgendwie schönreden, aber dass man dann gesagt hat, ja, okay, oh shit, unsere Panzer sind alle ganz schön schlecht gewartet und nicht mehr benutzt worden, weil man dachte, wir brauchen die halt nicht mehr. Und andere Länder sagen dann wahrscheinlich im Zweifel, ja, dann marschieren wir da mal mit irgendwo mit ein und verheizen das mal so ein bisschen. Muss sich ja gelohnt haben, dass sich das hergestellt hat. Wäre zumindest auch eine Argumentation, die natürlich nicht begrüßenswert wäre auf menschlicher, humanistischer Ebene, aber die wahrscheinlich auch irgendwie passiert.
Ich meine, du hast ja nicht umsonst, das ist sichtbarer, glaube ich, in den USA als in Deutschland zum Beispiel, aber in den USA ist das wahrscheinlich auch so ganz starke Strömung innerhalb der Parteien, also die dann halt so ein bisschen diejenigen sind, die so in Anführungszeichen als die Repräsentanten der Rüstungsindustrie oft gesehen werden, die halt dann auch quasi sagen, hey, das ist doch voll smart. Also natürlich sagt das keiner, aber so von den Entscheidungen her kannst du sagen, da steckt ja so eine Intention hinter, zu sagen, hey, guck mal, eigentlich so ist so ein Krieg, der dann irgendwie 20 Jahre dauert, gar nicht verkehrt. Du hast 20 Jahre vorhersehbaren Cashflow. So, du hast die Auftragsbücher gefüllt für 20 Jahre. So, und
aus industrieller Sicht ist das ja, also wenn du einfach Menschenleben und alles ausblendest, ist
exakt,
ja
genau. Und das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen die, ich glaube so, meine Fragestellung in meinem Kopf, also unabhängig jetzt von den tatsächlichen Konflikten, sondern grundsätzlich von der Frage, wie designst du quasi einen Staat, so aus der Perspektive ist, wir haben immer wieder so Dinge ja verändert im Staatswesen, um eben halt zu gucken, dass eben, ja, eben bestimmte, soll ich sagen, ökonomische Interessen halt eben nicht ausgenutzt werden können. Das ökonomische Interesse wäre, ich habe in Rheinmetall investiert, ergo will ich, dass Krieg ist, weil dann ist geil. Aktie geht hoch. Aber wie kannst du dafür sorgen, dass quasi derjenige, der über Krieg und Frieden entscheidet oder mitentscheidet, eben nicht diesen Interessenskonflikt in sich trägt, nämlich sagt, hey, ich oder wer auch immer profitiere davon oder ich bin gesteuert von irgendwem, der davon profitiert, ergo profitiere ich rückwärts herum auch. Und ich glaube, das Problem ist halt einfach strukturell in keinem Land der Welt gelöst. Und dann hast du halt noch andere Verwerfungen, nämlich die Frage, naja, wie finanzierst du halt den Notfall? Und das heißt, du hast halt so ein paar Mechanismen, wo du halt sagst, das ist so aus Finanzierungsseite und auch aus Interessenskonfliktseite einfach immer noch so, dass unsere aktuellen Staatsdesigns, also wie funktioniert die Demokratie und wie funktioniert Gewaltenteilung, da hast du immer noch halt so eben diese Konflikte, die einfach weiterhin existieren. Und solange du die nicht irgendwie gelöst bekommst durch ein Update quasi in der Gesetzeslage oder wie auch immer, Also warum sollte man davon ausgehen, dass es nicht so weitergeht, wenn eben halt diese Interessen dann doch da sind und aus individueller Sicht ja auch ökonomisch mindestens rational sind, moralisch natürlich verwerflich, aber ökonomisch halt smart. Und das ist halt dieser Overlap, den man noch irgendwie fixen muss, so, wo man sagt, das ist, ja.
Ja. Ja, man denkt ja eigentlich so, dass man so, also zumindest diese menschliche Komponente jetzt auf der Ebene eigentlich so mit Menschenrechten und keine Ahnung was, dass man das damit irgendwie versucht hat einzufangen. Aber das sind halt einfach keine harten Regeln. Also es ist halt einfach ein bitte halte dich an die Dinge im Zweifel. Und wir stellen das ja jetzt mal wieder fest, so, ne? Das haben wir jetzt ja mit Israel und Netanyahu auch irgendwie gehabt. So, ja, er ist irgendwie verurteilt. Wenn er nach Deutschland kommen würde, müsste er verhaftet werden. Aber jeder weiß, dass wenn Netanyahu als Chef von Israel quasi nach Deutschland kommt und die Deutschen jetzt ihn verhaften würden, wären nicht die besten Bilder für die Welt. Deswegen wird es eh nicht passieren und keine Ahnung und so. Also da merkt man ja, dass dann, also das ist ja das, wo ich mich dann selber auch manchmal dann dabei erwische, dass man, so schön man die Moralität dann immer erzählen kann und so weiter, sobald die dann auf eine gewisse Realität trifft, ja, dann kannst du noch so sehr sagen, hey, aber haben wir uns nicht eigentlich darauf geeinigt, dass wir das nicht so wollen? Das ist jetzt ja mit Russland und Ukraine ging das ja los, dass man dann gemerkt hat, hey, eigentlich sind wir doch eigentlich alle, die meisten, irgendwie gegen Krieg und finden das irgendwie total blöd. Ja, ja. Und dann gibt es die Leute, die schreien, ja, man darf mit Russland keinen Krieg jetzt führen an Ukraine, wir dürfen die nicht unterstützen. Andere sagen, ja gut, aber den Krieg sucht die Ukraine ja nicht aus, sondern die werden ja überfallen, deswegen müssen wir die unterstützen, das ist humanistisch. Und dann wird ja auch ganz neu so definiert, was ist jetzt Humanismus so. Und auf beiden Seiten des Humanismus werden quasi Menschenleben getradet. Und das ist halt das Merkwürdige, weil man dann eben nicht mehr diese moralische Erhabenheit haben kann, wo man sagen kann, okay, wir haben hier ganz klar, wir stellen die Schiene zu, kein Mensch wird überfahren, oder 100 Menschen werden überfahren, sondern du hast irgendwie die ganze Zeit dieses, ah, da 30, da 25 Menschen, ah, das sind aber die Menschen, die kenne ich, und die, also du hast die ganze Zeit so diese Dilemma-Entscheidung im Zweifel. Und ich glaube, das ist auch das, was womit wir Menschen gerade nicht so gut umgehen können, dass wir halt einfach merken, wir scheitern mit unseren, also ich spreche jetzt von mir, dass man mit seinen eigenen moralischen Maßstäben, die man sich so aufgebaut hat, in so einer Friedenszeit, so einer gefühlten zumindest, dass die an ihre Grenzen halt einfach irgendwie dann gewisserweise stoßen.
Ja.
So. Und dadurch wird man inkonsequent auch.
Ich glaube halt auch, dass du kannst, also diesen reinen Moralismus, also diese Idealvorstellung von ich bin, weiß ich, Pazifist und geht nicht, das kannst du halt machen, aber du musst halt dann auch bereit sein, eben für diesen Glauben halt auch dich selbst zu opfern. Das ist ja dieses klassische Sinnbild, so nach dem Motto, ich schieße nicht, ich bin für Frieden, und dann wirst du erschossen, weil das andere, weil gegenüber sagt, es mir egal. So, und ich glaube, das ist halt in vielen Köpfen, das ist das, was die Leute aussprechen. Aber ich glaube, wenn es in Anführungszeichen hart auf hart käme, dann ist das, glaube ich, nicht die Realität, mit der die meisten Menschen dann doch ihre Entscheidung am Ende treffen. Und ich glaube, du bist so lange quasi derjenige, der gesagt, hier, ich bin moralisch quasi intakt, bis dir die Gefahr quasi im Rücken hängt. Und dann hinterfragst du deine Position. Und ich finde, das, was ich quasi für mich einfach entschieden habe, ist zu sagen, naja, diesen puren moralischen Idealismus, den wäre ich nicht bereit, bis zum Ende quasi, glaube ich, durchzuziehen. Also wenn mir jetzt jemand mit der Knarre an meinem Kopf die dranhält, würde ich nicht sagen, oh, okay, er schießt mich, aber ich bin moralisch einwandfrei. Würde ich nicht machen, ich würde mich wehren. So, und ich glaube, das ist schon mal das finde ich wenigstens ehrlich mir selbst gegenüber.
Ja.
Ich judge jetzt nicht andere Leute, andere mögen das vielleicht anders entscheiden.
Das ist ja auch eine persönliche, genau, das ist ja.
Genau, ich glaube, die Frage muss man sich halt ehrlich stellen dann in so Situationen, wenn man dann argumentiert so, naja, Frankreich sollte keine Atomwaffen haben, weil, ich so, bist du sicher? Und ich glaube, dann kommt man doch, wenn man ehrlich ist, kommt man zu einer anderen Antwort, als wenn man eben sagt, ja, nee, ich will einfach, dass alle glauben, ich bin so.
Ja, ich habe noch einen letzten Gedanken gerade, weil ich habe ja hier meine To-Do auf und dann sehe ich immer diesen Satz noch von Macron, und deswegen will ich ihn gerade vielleicht auch zu übertrieben auf Sachen beziehen. Aber ich muss das gerade nochmal, um das nochmal mit Iran zu verknüpfen, ne, dieses, wer frei sein, wer muss gefürchtet sein, wer gefürchtet sein, wer muss stark sein. Könnte ja der Iran ja genauso sagen.
Also, das ist
ja
das Argument sagst, des Irans die ganze Zeit gewesen. Klar,
exakt.
Wir brauchen Atomwaffen, damit die Iran dann eben nicht mehr mit uns hier Ball spielen. So,
ja. Genau, also deswegen auch da merkt man ja dann so, okay, wenn wir das jetzt sagen, ist das irgendwie cool und irgendwie okay, aber wenn wir anders das sagen, dann ist das irgendwie blöd.
Es ist halt moralisch halt so, wir operieren halt, glaube ich, in so Stammkonstrukt, also der Westen versus Osten oder oder die Chinesen, wie auch immer. Du suchst ja halt den Gang, und dann bist du automatisch per Definition der Gut. So. Und damit kannst du halt viel aus deiner Seite rechtfertigen, was du von der anderen Seite kritisierst.
Ja.
Surprise!
Dann geht's so Gang, Gang, Gang.
Ja. Genau. Ja. Auch, ja. Also, ja. Das ist irgendwie witzig, wie man da doch irgendwie eigentlich dann sich selbst die ganze Zeit so ein bisschen so nicht so ganz ernst nimmt. Also doch ernst nimmt, aber dann zu ernst und nicht selbst sieht, was man für ein Spielchen eigentlich in seinem eigenen Kopf spielt, wenn man andere kritisiert, ja, aber selbst das Gleiche tut.
Ja. Und das ist ja, finde ich, auf menschlicher Ebene auch irgendwie nett und sympathisch. Und, ne? Also es ist ja irgendwie auch witzig. Also dass wir, ne, wenn wir uns die letzten 6 Jahre hier Podcast anhören würden, würden wir immer wieder merken, wie wir da irgendwie geschiftet sind und wenn wir, und so sehr wir auch behaupten, nein, nein, da bin ich meiner festen Meinung und so weiter. Und ja, später, ja, hat man dann irgendwie gemerkt, ah, bei der Nuance funktioniert es im Zweifel irgendwie nicht oder keine Ahnung was. Das ist ja auch völlig fein.
Gehört ja auch zum Erwachsenwerden dazu, dass man halt eben voll von, ich bin in der Uni und gehe auf Proteste, weil ich das Ideal in der Welt sehen will, zu what the fuck, das funktioniert so nicht.
Ja, schade. Das Problem ist, und auf Länderebene funktioniert es dann eben wahrscheinlich dann auch nicht, ne? Wenn man so diese Individualethik, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, auf Länderebene betrachten, fällt das wahrscheinlich uns einfach schwer. So, das ist ja das, was ich am Anfang auch meinte, dass ich dann merke, ja, okay, da stoße ich an die Grenzen meiner Werte auch, weil ich dann so denke, okay, wer bin eh ich? Und dann sehe ich die Menschen, die sich dann irgendwie freuen, die aus dem Iran kommen für den Iran. Und dann denkt man so, ach krass, die finden es jetzt gut, was Trump macht. Und ich finde es aber eigentlich doof. Naja, aber wer bin ich auch? Und so. Und ich finde, das ist ja ein total spannender Prozess, den man bei sich selber beobachtet. Ja. Wo man aber vielleicht auch ganz froh ist, wenn das Länder nicht so offen austragen. Weswegen ich dann manchmal diese spontan to social Tweets quasi dann immer schwierig finde, ne? Wenn man dann so denkt, so, ja, warte halt im Zweifel mal eine Woche ab und äußere dich dann. Also es ist ja irgendwie auch interessant, so absolute Pseudotransparenz irgendwie zu haben, aber gleichzeitig rudert man halt auch dann, also dann fehlt irgendwie, also ja, es ist, genau, dann ist es einfach viel da. Würde nicht bedeuten, dass es jetzt mit einem anderen Vorgehen irgendwie anders wäre, aber deswegen wünsche ich mir, glaube ich, manchmal dieses, ja, das dann nicht auf Länderebene, glaube ich. Dieses Emotionale, das will man da irgendwie da nicht. Das können Menschen gerne sein, aber Länder sollten das nicht sein.
True.
Ich habe am Ende noch zum Abschluss eine Filmempfehlung für dich. Habe ich dir gestern eine Sprachnachricht gemacht?
Die Steuerprogression und das Kapital.
Alter, auf gar keinen Fall. Da bin ich heute nicht in der Lage. Also, das schaffe ich heute nicht.
Alles cool,
das habe ich mental nicht.
Brauch ich was zu essen?
Das kann ich nicht, da muss ich. Nee.
Alles gut,
das war aber ich weiß. Aber habe ich dir gestern geschrieben nach dem Kinofilm?
Nein.
Ah, wir waren gestern in Marty Supreme. Ach, der neue Film mit Timothy Chalamet. So Oscar-Contender und so. Und ich habe vorher gar nichts von dem Film mitbekommen.
Gar nichts. Ich habe voll viel mitbekommen.
Ja, witzig. Und ich habe mich auch extra von allem so ein bisschen ferngehalten. Und deswegen war es für mich ein mega geiles Kinoerlebnis. Ich hatte mega viel Spaß. War ein richtig cooler Film. Cooler, langer Film auch, wo man wieder Bock drauf hatte. So ein bisschen wie letztes Mal, der hier, weiß ich nicht, wie hieß der, dieser lange Titel. Dieser mit Leonardo DiCaprio, der amerikanische Film da.
Once Upon a Time in Hollywood? Nee.
Ja, nee, aber.
Aber.
Dieser Titel auch so lang, so when you do that, then you don't that. Keine Ahnung, du erntest, was du siehst. I don't know. Ich weiß nicht, ob er hier ist, aber.
Ich hab keine Ahnung.
Ja. Dieser, egal. So dass man so dachte, einfach ein richtig guter Kinofilm mit einer guten Erzählung, geile Filmmusik, dass man das einem, dass das einem so auffällt. Und ich bin nicht der große Kinokonnoisseur, der jetzt sich nur irgendwie Azi-Fazi-Filme anguckt, aber da war irgendwie so alles drin, was irgendwie Spaß gemacht hat. Und deswegen fand ich es irgendwie cool. Also, weil du ja manchmal schon so ein bisschen gesagt hast, dir fehlen manchmal irgendwie so einfach gute Filme und so. Da würde ich sagen, es ist einfach ein guter Film. Einfach ein ziemlich guter Film, so mit allem, was man so haben will.
Ja.
Und nicht so, also was heißt vorhersehbar? Es geht einfach nicht so darum, dass man jetzt irgendwas groß vorhersehen kann, sondern einfach schöne, also coole Einblicke in coole Momente gefilmt und so weiter und so
fort. Ja.
Kann ich dir nur empfehlen.
Klingt gut. Warte ich, bis der zum Laien verfügbar ist, dann Double-Click.
Ja. Yes.
Alrighty. Dann ab ins Bett.
Yes. Ich stehe ja schon gleich wieder auf.
Eben, deswegen.
Alright. Peace out.